ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das ist das, was die Eagles einfach ausmacht. Die Kunst des Arrangements.
Sie hatten Glamour, sie hatten Fame, sie hatten auch Girls.
So könnte der ganze Song laufen, ja. Du würdest ihn vor Langeweile rückwärts ins Grab legen.
Schau in diese verlogenen Augen.
Ach, verfluchte Strophen lang.
Ich würde das als Progressive Country bezeichnen.
Progressive
also Country Brock.
Quatsch, sie kommt nie zurück und bleibt auch nie für immer. You can hide your lying eyes.
Ich bin Frank König. Hallo. Zuerst mal ein Hinweis in eigener Sache. Da ist mir doch ein Fehler in der Folge zu The Marshall Mathers LP unterlaufen. Eieiei. Christoph Kort hat einen Meilenstein der swr.de geschrieben und mich darauf aufmerksam gemacht. Jason Russ mit I'm Yours war nicht 2000, sondern erst 2008 in den Charts. Oh, danke für den Hinweis. Aber jetzt zurück ins Jahr 1975. Da sind die Eagles ganz groß rausgekommen. So, bevor jetzt wieder jemand schreibt, dass ich schon wieder daneben liege, weil das ja erst 76 mit Hotel California gewesen sei, stopp! Denn das war ja genau das Problem der Eagles. Wenn du solch einen unfassbaren Meilenstein raushaust wie Hotel California, dann verblasst praktisch alles davor und danach. Das soll uns hier nicht passieren. One of These Nights ist 1975 der internationale Durchbruch für die Eagles. Aus einer kalifornischen Country-Rock-Band wird damals ein internationaler Rock-Top-Act. Vier Millionen Mal hat sich die Scheibe verkauft. Eine Grammy-Nominierung gab es fürs Album. Und obendrauf dann noch ein Grammy für diese Nummer vom Album hier, Lying Eyes. Eine rasante Entwicklung war das, die dann auch in der Band zu Umbrüchen führt, reden wir gleich drüber. Mit dabei sind heute Katharina Heinius und Stefan Fahrich aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Am 10. Juni 75 ist One of These Nights in die Plattenläden gekommen. Der 10. war ein Dienstag, bei uns wird es wohl eher der 9. oder der 16. Juni gewesen sein, weil hierzulande damals Montag der Veröffentlichungstag war. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ist das also ziemlich genau oder ganz genau 50 Jahre her. Vielleicht wisst ihr ja noch, wann und wo ihr das Album gekauft habt. Erzählt es uns gerne meilensteine@swr.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar unter diesem Podcast. 1975, das war das Jahr der Frau. Das hat die Generalversammlung der UNO damals ausgerufen. Auch der Internationale Frauentag, der 8. März, ist seither international etabliert. Die erste Weltfrauenkonferenz hat damals stattgefunden und zwar in Mexico City. Der Vietnamkrieg geht zu Ende. Die letzten US-Truppen verlassen Saigon. Für die USA eine herbe Niederlage. Überhaupt herrscht große Unruhe in Washington. 1974 musste Präsident Nixon zurücktreten. Er war nicht mehr zu halten, nachdem seine schmutzigen Wahlkampftricks enthüllt worden waren. Das Ende der Watergate-Affäre. In der BRD entführt die terroristische Vereinigung Bewegung 2. Juni den Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz und presst 5 Gesinnungsgenossen aus Gefängnissen frei. Die RAF stürmt dann die deutsche Botschaft in Stockholm. Die Terroristen wollen die in Stuttgart-Stammheim einsetzenden RAF-Gründer freipressen. 2 Botschaftsangehörige werden ermordet, 2 Terroristen sterben. Trotz des Kalten Krieges setzen die USA und die Sowjetunion ein Zeichen für mehr Vertrauen und Zusammenarbeit. Im Weltraum koppeln sich die beiden Raumschiffe Apollo und Soyuz. Amerikaner und Sowjets geben sich im All die Hand. Der weiße Hai schockiert die Kinobesucher. Genial, oder? Ah, herrlich. Auf Platz 1 der westdeutschen Jahres-Single-Charts ist damals die George Baker Selection, das Gegenteil vom weißen Hai mit Paloma Blanca, die weiße Taube. Ja, fällt mir gerade jetzt erst auf. Für mich entscheidender ist Platz 12, Frank Zander. Ich trink auf dein Wohl, Marie.
Ich trink auf sein Wohl. Ich trink auf diesen Kuckucksklärer. Wir wird übel.
Herrlich. Wunderbare Schlagerparodie. Politisch völlig inkorrekt. Ich war jedenfalls großer Frank Zander Fan mit 9 und natürlich auch von ABBA, Platz 18 der Jahresendabrechnung in der BRD mit SOS.
So when you near me, darling, can't you hear me? SOS. The love you gave.
War wichtig für mich 1975. Der nächste 75er Meilenstein ist schon für die übernächste Folge geplant. Fleetwood Mac mit dem gleichnamigen Comeback-Album von 75. Einer meiner absoluten Fleetwood Mac-Lieblingssongs ist drauf. Rhiannon. Und apropos Fleetwood Mac, wir zeichnen diese Folge bereits am 11. Juni auf. Und das Tolle ist, ihr könnt dabei sein. Das Ganze findet nämlich im SWR Pop-Up-Studio in der Mainzer Innenstadt statt. Wir sind dort zwischen 9 und 13 Uhr. Kommt vorbei. Nähere Infos gibt's auf swr1.de. Weitere Aufzeichnungstermine sind der 25. Juni und der 1. Juli. Auch die findet ihr natürlich auf swr1.de. Wir verlinken das alles auch nochmal in den Shownotes.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
So. Erzähl uns die Vorgeschichte von One of These Nights, Katharina.
Ja, wo fange ich an? Es ist das vierte Studioalbum von den Eagles. Und was ich vorweg sagen möchte, Glenn Frey und Don Henley waren auch noch auf anderen Alben, nicht nur bei den Eagles in dieser Zeit zu hören. Sie haben auch die Backing Vocals bei Randy Newman zum Beispiel eingesungen und haben für Linda Ronstadt gearbeitet. Auch beides wichtige Künstler für dieses Album, weil auch das schwingt ja immer alles so mit, was man sonst auch noch so als Musiker so drumherum macht. Angefangen hat dieses Album, kann man sagen, Ende 1974 in einem Haus in Beverly Hills. Dort haben nämlich dann Glenn Frey und Don Henley angefangen, zusammen Songs zu schreiben. Und diesmal mussten sie tatsächlich auch selbst schreiben, weil vorher haben sie auch viel mit Songwritern zusammengearbeitet. Also mit Jackson Browne zum Beispiel oder mit J.D. Souther. Die sind auch auf den Vorgängeralben dabei. Die waren aber damals auf Tour und deswegen konnten sie nicht mit ihnen schreiben. Also sie waren also auf sich gestellt und deshalb ist dieses Album auch das erste Eagles-Album, bei dem auf irgendeinem Song irgendein Eagles-Mitglied auch tatsächlich als Songwriter mit dabei war in irgendeiner Form.
Also bei jedem Song war ein Eagles-Mitglied mit dabei, nicht bei irgendeinem.
Ja, genau. Was habe ich gesagt?
Bei irgendeinem.
Also zurück ins Haus nach Beverly Hills. Da haben sie Songs geschrieben wie One of These Nights, Lying Eyes und After the Thrill is Gone. Und Randy Meisner hatte schon Take It to the Limit angefangen und sie haben das noch zu Ende gebracht. Don Henley hat über diese Zeit mal ein bisschen scherzhaft gesagt, das war unsere satanistische Country-Rock-Periode, weil in Amerika waren eben dunkle Zeiten, so haben sie es beschrieben, politisch wie musikalisch, politisch, klar, du hast es eben schon angesprochen, die Unruhen in Washington, Watergate-Affäre und musikalisch, und das haben sie tatsächlich als Bedrohung betrachtet, die Disco-Welle, die angefangen hat.
Watergate und Disco, was eine Mischung.
Genau. Ja. Und sie wollten eben ein Album schreiben oder Songs schreiben, die den Zeitgeist widerspiegeln, die aber trotzdem diese gefährlichen Gitarren mit drin haben. Mhm. Also das war die Idee. Und sie haben eben Songs vorgelegt und sind dann auch ins Studio gegangen, ins Record Plant, Los Angeles, nicht New York, Achtung, aufpassen, und haben dort Aufnahmen gemacht. Ihr Produzent Bill Simzik, so wird er ausgesprochen, wird ein bisschen kompliziert geschrieben, der wollte dann aber tatsächlich das Studio wechseln, weil er in Los Angeles ein Erdbeben erlebt hat und er hatte panische Angst vor Erdbeben und hat deshalb gesagt, Leute, lasst uns bitte mal in eine andere Stadt gehen, nach Miami.
Die Geschichte habe ich doch schon mal gehört.
Criteria Studios.
War das bei jedem Eagles-Album so? Die habe ich meine schon mal gehört. Erzähl, komm.
Also, sie sind auf jeden Fall, haben sie im Record Plant die Hauptaufnahmen gemacht und in den Criteria Studios in Miami haben sie dann die Overdubs gemacht und Gitarren und Vocal Sessions und eben hören wir auch später noch im ein oder anderen Song, was da noch so für Einflüsse waren. Ein wichtiges Studio in Miami hat zum Beispiel Eric Clapton auch Layla, also Derek and the Dominoes, aufgenommen. Bee Gees waren da oft, werden wir später nochmal drüber sprechen. Black Sabbath auch in der Zeit, also Allman Brothers. Es war schon ein ganz gutes Studio auch mit Record Plant zusammen. To Bill Simzik möchte ich noch sagen, das war ein ganz, finde ich, auf eine gewisse Art besonderer Produzent und ich werde auch immer mal wieder auf ihn zu sprechen kommen. Er war sehr teamorientiert, das ist das, was man über ihn erfährt. Er hat sehr eng mit den Künstlern zusammengearbeitet, das war jetzt noch nicht so ganz das Besondere. Das wirklich Besondere an ihm ist, er hat auch nicht nur als Produzent, sondern auch als Sounddesigner gedacht. Also das heißt, er hatte oft eine ganz konkrete, wirklich ganz glasklar konkrete Soundvorstellung, die er dann mit den Jungs auch umgesetzt hat. Und ja, da werde ich noch ein paar Mal zu sprechen kommen.
Spannende Geschichte. Stefan, warum ist One of These Nights für dich ein Meilenstein?
Du hast schon angedeutet in deiner Einführung, weil es einfach der entscheidende Schritt ist zum Superstar. Ja. Status der Band. Also mit ihren ersten drei Platten haben die Eagles ja ganz gut vorgelegt. Entspannte Mischung, Rock, Country, Folk. Hat so den typischen kalifornischen Sound definiert, sehr amerikanisch auch. Und die Eagles, ja, kann man sagen, waren eine großartige Country-Rock-Band. Ja. Aber davon gab es in Amerika relativ viele Country-Rock-Bands. Und auf One of These Nights atmen sie dann auch wieder neue Musikstile, R&B. Sie wollen mehr Rock haben und sie kreieren dann schlussendlich mit Neuadler Don Felder so einen Sound, der sie in Richtung ihres, Meisterwerk, Hotel California, führt. Also sie sind so an einer Weggabelung. Ja? Mal sind wir eine Country-Rock-Band oder werden wir einfach eine richtig geile Superstar-Band und sie gehen den richtigen Weg. Bernie Ladin hätte diesen Sound, also Gitarrist bis dahin, bei den Eagles hätte diesen Sound nie so liefern können. Don Felder war ein wichtiger Stein in diesem ganzen Puzzle. Und auch die Bandstruktur, das finde ich auch wichtig, manifestiert sich. Du hast schon gesagt, ja, die beiden Jungs, Don Henley und Glenn Frey, die sind jetzt die Chefs. Also da geht gar nichts dran mal vorbei. Sie etablieren sich endgültig als eins der größten Songwriter-Duos der Rockmusik. Und One of These Nights, das präsentiert die Eagles, ja, ich will auf dem Höhepunkt ihrer Kreativität. Jetzt werden wir wieder sagen, nein, das war doch Hotel California. Aber ich fand die kreative Phase, wo sie gezeigt haben, was wirklich in ihnen steckt, so eine Explosion, richtig, findet auf diesem Album statt. Vielfältige musikalische Einflüsse, sicherlich beweisen können. Unglaubliches Songwriting auf diesem Album. Ja. Und Kathi hat schon gesagt, eine großartige Produktion. Also das Album ist wirklich ganz toll produziert. Auch die alten Stärken gehen ja nicht verloren, Country und Folk. Die werden nur auf so ein neues Level gehoben bei diesem Album. Glenn Frey, der bezeichnet ja One of These Nights nicht nur den Song, sondern auch das ganze Album als seine Lieblings-Eagles-Platte. Und da bin ich, ein großes Stück bei ihm.
Ja, steigen wir ein in dieses satanische Country-Album. Hier ist der Opener, Titeltrack und die Leadsingle war die Nummer auch. Tja, und was man hier schon im Hintergrund hört, weist den geneigten Fan schon mal dezent darauf hin, dass die Eagles sich eben in diesem Entwicklungsprozess befinden, von dem Stefan und Katharina gerade erzählt haben. Der Pass ist so.
Ich hätte erwartet, dass ihr da die Beatles nennt. Ja?
Meinst du hier von Come Together?
Natürlich ist das Come Together. Ja, stimmt. Dieselbe Rutsche. Das hatte ich erwartet. Ich war froh, dass ihr es nicht getan habt. Und dann kommt ihr mit so einem Kack hinten raus.
Ja, wartet nur ab. Es kommt noch.
Es kommt noch besser, Stefan.
Was noch besser? Dann verlasse ich das Studio, wenn wir noch mehr Beatles haben. Das kann ich glauben.
One of These Nights, Kathi, klingt ja eher nach Beagles, also eine Mischung aus Bee Gees und Eagles. Country Goes Disco.
Ja, so kann man das sagen. Also die Bee Gees waren ja auch gerade im Nachbarstudio.
Ach, guck mal.
Ja, die waren nämlich auch in den Criteria Studios in Miami für Main Course, für das Album. Und man hört hier im Refrain diese hohen Stellen. Das ist natürlich Bee Gees-like. Mhm. Ja, also finde ich total. Und dann Four on the Floor, Bassdrum geht einfach durch. Also es ist schon auch eine Anspielung auf die Disco-Ära, die da gerade am Brodeln ist. Aber was ich musikalisch ganz besonders hier finde, ist auch dieser Soul-Bezug. Also wir haben irgendwie auch einen Soul-Einstieg und das hängt mit Glenn Frey zusammen, der sich auch für die Musik hier verantwortlich zeigt. Don Henley hat den Text geschrieben und Glenn Frey die Musik. Und er hat in der Zeit ganz viel R&B gehört, Al Green zum Beispiel, Otis Redding. Und er orientiert sich hier musikalisch, und das meine ich dann auch mit dem Zusammenspiel mit dem Produzenten, der ja sehr auf Sounddesign betrachtet ist und der auch immer wissen wollte, ja, wie soll's denn klingen? Und möglicherweise hat Glenn Frey zu ihm gesagt, ach, Bobby Bland, I wouldn't treat a dog the way you treat me, ist 74 rausgekommen, war ein großer Hit in Amerika. Und die Ähnlichkeit, die kann man nur ganz schwer leugnen. Ich habe es mal zusammengeschnitten. Wir fangen mal an tatsächlich mit Bobby Bland. Das ist genau der Anfang. Und da sind wir in One of These Nights. Es ist ein bisschen schneller.
Ja.
Aber sonst haben wir haben genau diese Gitarren und die Bläser, die so dazwischen rauen. Also es ist vom rhythmischen Stil, es ist sehr, sehr ähnlich.
Mensch, Stefan.
Ja, mein Gott, wenn du im Nachbarstudio bist, wo die Bee Gees Songs wie Jive Talking und Nights on Broadway aufnehmen, also Disco-Klassiker, wissen wir, woher das kommt. Also, wenn du mal gelauscht hast. Man sagt, den Eagles her musste ja hinterher mal das Studio geputzt werden, weil ja Kilogramm Kokain dann sich da befunden haben. Das war ja immer die Mehr der Eagles. Ja.
Don Henley hat den Song geschrieben. One of These Nights war die erste Zeile und darüber ist dann typisch Eagles eine ganze Geschichte entstanden, Katharina.
Ja, die Idee, die textliche Idee war ein Mix aus, ich sag's mal grob, Gefahr und Idealismus, das zusammenzubringen.
Okay.
Und zwar, wenn man sich den Text ein bisschen anschaut, ich habe ihn mal übersetzt, ich lese ihn mal vor. Ich habe nach der Tochter des Teufels selbst gesucht. Ich habe nach einem Engel in Weiß gesucht. Ich habe auf eine Frau gewartet, die ein bisschen von beidem ist. Und ich kann sie spüren, aber sie ist nirgends in Sicht.
Ach Gott.
Ja, also ein...
Ich habe das ja immer wörtlich verstanden. Ich dachte, es wäre ein Song über die Suche nach einer Frau, aber ich glaube, Kathi, ist es ganz anders.
Ja, also man muss noch ein bisschen weiter ausholen, weil Don Henley hat tatsächlich eine Zeile geändert. Und zwar die Zeile, ich habe nach einem Engel in Weiß gesucht. Da wollte er nämlich ursprünglich singen. Ich habe nach der Tochter Gottes gesucht, searching for the daughter of God.
Wow.
Und damit wird das auch ein bisschen noch gefährlicher, wenn er vorher die Tochter des Teufels sucht und dann, ne, das geht noch weiter auseinander. Die Band hat sich sehr selten in seine Texte eingemischt, weil sie haben ihn eigentlich, ne, sie haben sie gerne so genommen, aber diese Stelle war ihnen ein bisschen zu heikel und sie haben ihn tatsächlich gebeten, diese Stelle zu ändern in tatsächlich, ich habe nach einem Engel in Weiß gesucht. Hat er ja auch angenommen und gemacht.
Tja, Glenn Frey, du hast es erwähnt, Stefan, hat das zu seinem Lieblingssong gemacht und du hast gesagt, das ganze Album.
Ja,
das Problem ist ja, dass das Wort Record doppeldeutig ist im Englischen. Ne? Das heißt Lieblingsaufnahme und Lieblingsplatte. Insofern ist, sagt er, aber es ist meine Lieblingsaufnahme der Eagles. Wenn ich mich jemals für eine entscheiden müsste, wäre es nicht Hotel California. Es wäre nicht Take It Easy. Für mich wäre es One of These Nights. Tja, Take It Easy war nie ein Album, deswegen habe ich gedacht, meint er doch den Song.
Soll mir recht sein.
Von Don Henley war auch der Rock, der jetzt bei den Eagles deutlicher zum Vorschein kam, entscheidend. Wir wollten mit One of These Nights vom Balladensyndrom wegkommen. Mit Don Felder in der Band können wir jetzt richtig rocken. Gesagt, getan. Felder konnte das und hat es gleich im Gitarrensolo umgesetzt.
Es ist schön, wie Stefan mitgeht. Bei den langen Tönen geht der Kopf so hoch. Ja. Ne, so typische Gitarrenpose.
Schöne Kopfarbeit. Stefan, mit Don Felder und später dann noch Joe Walsh hat die Rockgitarre bei den Eagles eine ganz neue Dominanz bekommen. Wir haben gerade das Solo aus One of These Nights gehört. Was zeichnet Don Felder als Gitarrist aus?
Ja, ich nehme jetzt
Du hast ja bisher schon richtig mitgegangen.
Ja, weil es halt, gut, ich fange mal am anderen Ende an, weil wir jetzt alle, oh, Rock, das ist ja ein Rockgitarrist. Nein, er begriff sich immer als jemand, der ähnlich wie Dave Sunborn zum Beispiel, berühmter Saxophonist, seine Solos und dieses Spiel als Saxophonlinie Linien verstanden hat. Also auch gerade in diesem Song sagte er, ich stellte mir vor, was ein Altsaxophonist spielen würde. Und in der Tat, und dann kommen wir so ein bisschen zu seinem Stil. Sein Stil ist ja sehr melodisch, sehr akkurat. Einer seiner Grundsätze war immer, Gitarren müssen im Song identifizierbar sein. Mhm. Kommt wahrscheinlich ein bisschen, wir hatten auch schon einen Meilenstein dazu, von Lynyrd Skynyrd, die er aus Florida kannte. Er hat da viele Leute kennengelernt. Er hat ja auch mit Dune Allman die Slide-Gitarre von Dune Allman, von Allman Brothers gelernt. Er hat Tom Petty Gitarrenunterricht gegeben. Und wenn wir Lynyrd Skynyrd betrachten, die haben ja alle ihre Solos vorher ausbaldowert. Da war ja nichts improvisiert. Mhm. Und das war auch, er war kein Shredderer. Wir hatten auch mit Gary Moore schon so einen Shredder-Typ. Er war jemand, der ganz klar, melodisch, nachsingbare Solos gespielt hat. Darum habe ich so meinen Kopf so geschüttelt, weil du kannst das singen. Es ist so klar in seiner Struktur, in kleine einzelne Melodie-Segmente eingeteilt. Und das war sein ganz großer Stil. Er war zu der Zeit, muss man sagen, also kurz vor den Eagles, auch mit Crosby und Nash zusammen. Er hat mit vielen Großen gespielt. Und das war so das Problem, was die Eagles anging, weil er bekam, habe ich gelesen bei Crosby und Nash, $1,500 die Woche. Das war zu der Zeit, wenn man es heute umrechnet, sind wir schon bei $10,000 die Woche etwa. Oh. Wenn du heute einen Kurs hast, $10,000 bis $15,000. Seine Frau war zu der Zeit schwanger, also war eigentlich eine sichere Sache. Ja, Haus, ja. Frau schwanger, $15,000 die Woche, mache ich gern. Und dann kam ja auf Empfehlung von Bernie Ladin das Angebot von Glenn Frey, zu den Eagles zu kommen. Er hat ja auf dem Vorgängeralbum schon ein paar Tracks gespielt und dann hat ihn Glenn Frey angerufen und hat gesagt, hey, willst du nicht ganz zur Band? Schwierige Entscheidung, er hat es trotzdem getan und hat dadurch den Eagles diesen, erstmal dieser Grundsatz der Identifizierung des Sounds, das heißt, ab dieser Platte sind die Solos und auch die Musik sehr klar, wir sprachen über die Produktion, voneinander getrennt. Also er hat dieses Prinzip in die Band getragen. Also was den Harmoniegesang der Eagles angeht, auf Gesangsebene hat er auf Gitarrenebene unterfüttert und hat dadurch nicht diesen Brachialrock, sondern sehr subtil die Rockgitarre in den Eagles-Sound eingeführt.
Die Eagles haben ihn ja als Live-Gitarrist erstmal auch dazu geholt. Im Januar 1974 ist er eingestiegen und ihn zu testen live, finde ich sehr klug bei den Eagles. Ne? Ob er in die Band passt, ist ja so ein Ding, wie er sich live gibt und wie seine Solos eben auch wirken und dass sie ihn dann mit in die Band geholt haben und dann auch für dieses Album ja dann mehr auch in die Band reingezogen haben, finde ich eigentlich ein sehr, sehr kluges Vorgehen.
Okay, um ein bisschen vorwegzugreifen, hat sich damit Bernie Ladin quasi sein eigenes Aus ein wenig beschert. Hat ihn empfohlen und sich damit auch empfohlen.
Spricht er sich Ladin oder Ladin aus?
Ladin. Kommt drauf an. Ich habe auf YouTube so Texaner, die haben ihn Ladin ausgesprochen und es gab andere Amerikaner, die haben Ladin ausgesprochen.
Okay. Die Eagles haben ja schon seit ihrer Gründung einen starken Bezug zum indigenen Amerika. Immer stark verbunden mit einer ambivalenten Haltung zum American Way of Life. Irgendwie waren sie Teil dieses durchkommerzialisierten Rock'n'Roll-Zirkuses, aber immer auch mit einer kritischen Haltung gegenüber Kommerz und Ressourcenverschwendung. Das hat sie in ihren Songs immer wieder beschäftigt. Ihren Bandnamen haben die ganz zu Anfang bei einer Art indianischen Ritual bekommen. Habe ich schon mal erzählt, aber ich finde die Geschichte so witzig. Eines Abends im Joshua Tree National Park Drogen sind im Spiel. Die Band will mit einem Ritual am Lagerfeuer ihr Totemtier empfangen. Glenn Frey, muss mal, setzt sich mit runtergelassener Hose in die Wüste und plötzlich aus dem Nichts stürzt ein Adler zu ihm herab. Er springt auf, hektisch reißt er sich die Hose nach oben und der Adler dreht ab mit einem Gesichtsausdruck, als wolle er sagen, du willst ein Adler sein? Ich fasse es nicht. Tja, und somit hatten die Eagles ihr Totemtier und auch ihren Namen empfangen. Und ein Teil dieser Geschichte findet man nun auch auf dem Cover-Artwork wieder. Und zum Glück ist das nicht die runtergelassene Hose, Katharina.
Nein, zum Glück. Es ist tatsächlich ein Stierschädel mit Adlerflügeln hintendran und also sehr indianisch auch gestaltet. Das ist ein Gemälde von Boyd Elder, so heißt der Künstler, ein amerikanischer Bildhauer und er arbeitet tatsächlich, wenn man auf seine Webseite geht, wir verlinken sie auch in den Shownotes, dann sieht man auch, dass er tatsächlich hauptsächlich sich auf die Art und Weise dieser Bildgemälde fokussiert hat, nämlich Tierknochen, Schädel und eben immer auch mit Federn ausgeschmückt. Er hat die Eagles 1972 kennengelernt und zwar sind die zu seiner Ausstellung gekommen und fanden auch seine Bilder immer super und Das hat auch dazu geführt, dass man ihn schon mal sieht auf einem Plattencover der Eagles, nämlich auf der Rückseite von Desperado. Da ist ja dieses ikonische Wild Wild West Foto drauf, wo die Band unten liegt, praktisch tot, erschossen von den Ganoven oben drüber. Und Boyd Elder ist einer dieser Ganoven, und zwar genau der in der Mitte, also der vierte von links und der vierte von rechts. Das ist Boyd Elder, er ist auf diesem Foto schon mit drauf.
Haben wir schon mal besprochen, das Album hier, The Eagles, Desperado.
Genau. Und übrigens, kleiner Fun Fact, Glyn Johns ist auch mit drauf, das ist nämlich der ganz rechts steht oben.
Auch, aber auch die Vinylscheibe selbst bietet in der US-Originalpressung mehr als nur schwarzes Vinyl, zwei Rillen und ein Label mit Loch in der Mitte, Stefan.
Ja, leider in der US-Originalpressung.
Ja, du hast sie nicht. Aber
ich habe alle, weil es ist ja nicht nur diese. Also fangen wir mal an. Ja, es gibt, Vinyl-Liebhaber wissen es, in der Auslaufrille, bevor das Label anfängt, gibt es in der Regel so eine Kennzeichnung, so ein komisches Zahlen-Nummern. Ja. Gekriegsel, das da reingeritzt ist. Das ist die Matrixnummer. Die spielt so eine wichtige Rolle bei der Identifizierung von Pressungen, also Versionen, wann veröffentlicht. Das ist so ein Matrix, so ein Code ist das. Manchmal steckt in diesen Zahlen auch das Infos über das Mastering, also wie wurde die Platte gemastert, Schnitttechnik, Pressvorgang. Das kann alles in diesen Zahlenkombinationen drinstecken.
Also quasi wie beim Hühnerei.
Ne? Ja, ja, quasi wie beim Hühnerei, ganz genau. Und für Sammler ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Indiz, was sie für eine Ausgabe haben. Und die Eagles haben sich das einfach mal gedacht, okay, das machen wir jetzt ganz witzig auf all unseren Scheiben. Es ist ja nicht nur One of These Nights. Auf One of These Nights findet sich auf Seite 1 eingeritzt Don't Worry. Die Fortsetzung auf Seite 2 Nothing Will Be Okay.
Nicht Be happy.
Don't worry, be happy.
Nothing will be. Das ist schöner Zynismus.
Das haben sie fort, das hatten sie schon bei On the Border gemacht. Da war die Kennzeichnung He Who Hesitates is Lunch. Wer zögert, ist zu Mittag. Oder The Greatest Hits danach war Happy New Year, Glyn, Seite 2, With Love from Bill. Hotel California, konnte man lesen, Is it 6 o'clock yet? Seite 2 war VOL is 5 Peace Life. Ich konnte die Bedeutung nicht rausfinden. The Long Run haben sie dann auf Seite 1 Never Let Your Monster Lay Down. Seite 2 war From the Pollock Who Sailed North. Und Eagles Life war dann das letzte. Da stand auf Seite 1 Is It Illegal to Yell? Movie in a Firehouse. Seite 2 war Hello Federal. Ship It. Seite 3 war Not Tonight, Thanks. Und Seite 4 war I've Got a Rest Up for My Monster. Also das waren die sich so zum Spaß gemacht.
Waren wahrscheinlich auch Codes.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Und das haben die da eingeritzt. Also die Matrix war auch drauf für uns alle. Also ich habe die Matrix, aber ich habe leider nicht diese ganz, ganz, ganz tollen Spezialritzungen. Nur bei den Originalausgaben der amerikanischen Pressung.
Machen wir mal weiter mit dieser Nummer hier, Journey of the Sorcerer. Schon seltsam, eine Band, die sich vor allem durch ihren perfekten Harmoniegesang auszeichnet, spielt Instrumental. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ihr die Nummer schon mal gehört habt, vielleicht hat das was mit der Zahl 42 zu tun. Je öfter ich die Nummer höre, desto grandioser finde ich sie. Das ist ja wirklich richtige, coole Filmmusik eigentlich. Ne?
Absolut. Wild Wild West.
Ja.
Spiel mir das Lied vom Tod kann einpacken.
Spiel mir das Lied vom Hexenmeister.
Ja, es ist vor allem modern, ne?
Ja.
Es ist immer noch modern, man könnte es immer noch einsetzen.
Ja. Journey of the Sorcerer, die Reise des Zauberers oder des Hexenmeisters, wer schon mal die englische Originalfassung des Hörspiels zu Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis gehört hat, dem wird der Song bekannt vorkommen, war nämlich die Titelmusik des Kultromans bzw. des Hörspiels, auch der Verfilmung. Kleiner Tipp, in der ARD Audiothek gibt es auch die deutsche Hörspielfassung Perlhalter ins All heißt die. Da ist die Musik aber nicht von den Eagles, sondern von Frank Duval. Hörenswert ist es aber allemal und die Antwort auf alle Fragen ist auch da die 42. Jetzt aber zum Song. Super passend zu Douglas Adams und den Anhalter, aber in der Band fanden zumindest Don Henley und Glenn Frey den Song unpassend fürs Album, Stefan.
Ja, für Douglas Adams war es passend. Der war ein riesen Eagles-Fan und hat sich zu der Zeit einfach die Scheibe gekauft. So, und da er einen Soundtrack suchte, stieß er auf diesen Song und der ist geil, den nehme ich. Und, also da war die Geschichte relativ einfach. Ein Eagles-Fan benutzt einen Eagles-Song als Soundtrack für sein Hörspiel damals und dann später auch für den Film. Übrigens beim Hörspiel, das hatte Bernie Ladin mal, ich sag mal, bemängelt, waren die Lizenzgebühren lagen bei 500 Pfund nur für die Hörspielfassung. Später bei dem Film mussten dann weit über 170.000 Pfund berappt werden für die Rechte an diesem Song. Aber das nur so nebenbei. Was heißt denn jetzt unpassend Glenn Frey und Don Henley? Da müssen wir einfach, weil unpassend ist, die wollten den Song nicht. Also das war, nein, niemals. Ich schon gar keine Instrumentalnummer. Ja. Also die Eagles als Vocal Group mit einer Instrumentalnummer. Und dann kommt, was Kathi sagt, der Herr Simcic, Bill Simcic, der Produzent ins Spiel, weil er war in der Tat sowas wie ein Friedensstifter im Studio. Weil es gab die zwei Fraktionen, es gab Henley und Frey und den Rest der Band. Wobei Bernie Ladin eigentlich die dritte Fraktion war, weil der stand noch weiter außerhalb. Also der hatte große Probleme, sich zu der Zeit dann durchzusetzen. Und Simcic hat gesagt, nee Leute, das Ding möchte ich auf der Platte haben. Das ist einfach klasse. Das ist ein super Stück. Glenn Frey und Don Henley haben wohl ein paar Sachen da drauf gespielt, sind aber dann schnell aus dem Studio und dann hatte er Zeit, um mit Bernie Ladin das Ding zu Ende zu spielen. Und im Zentrum steht natürlich das Instrument, für das auch Bernie Ladin bei den Eagles steht, also Take It Easy und so weiter, hören wir im Hintergrund sehr viel gepicktes Banjo. Die Spieltechnik, die wir hier hören, ist eine ganz besondere. Das ist der Clawfinger-Style. Das heißt, du nimmst die Hand wie so eine Kralle, der Daumen ist oben und schlägst dann die Seiten mit allen Fingern durch, wobei die Fingernägel, also die Oberseite der Fingernägel, Zeigefinger oder Mittelfinger über die Seiten gehst und bleibst mit dem Daumen dann an der tiefen Seite hängen und hast dadurch dieses Ring, Ring, diesen Ring-Sound. Das ist der Clawfinger-Sound. Und zum Schluss, das ist auch interessant, Banjo, hören wir dann, wenn die Fiddle zum Schluss einsetzt, gibt es noch einen Song aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, eigentlich entstanden vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, aber dann im amerikanischen Bürgerkrieg, wo das Banjo auch eine große Rolle gespielt hat. Soldier's Joy heißt die Nummer. Ein US-Klassiker eigentlich, also ein Volkslied. Und er hat sich durchgesetzt, also Bernie Ladin bei dem Stück. Und es war ganz schön viel Arbeit.
Ja. Es ist die absolute Sternstunde von Bernie Ladin, würde ich sagen. Also 6 Minuten 40, das muss man schon wirklich auch auf ein Album drauf kloppen dann.
Streicher mit und dabei gehabt, die mussten bezahlt werden.
Ich würde sogar so weit gehen, ich würde es als Progressive Country bezeichnen, Country-Prog, ja, weil wir haben tatsächlich hier, wie Stefan beschreibt, dieses Banjo-Picking, was sich ja dann aber auch noch durch Effekte, die Bill Simic da mit reinflechtet, dann ja auch fast in so einen Sitar-Klang, also so fast schon Weltmusik, so Raga-Rock-mäßig, also es spricht ganz, ganz unterschiedliche Genres und auch ganz, ganz unterschiedliche Folk Einflüsse an. Und es hat vielleicht auch Bill Simic gehört, Folk-Einflüsse aus der Welt, also aus anderen Ländern mit in diesen typischen Country-Style der Amerikaner mit einfließen zu lassen. Und das ist für mich dann ein Stück, wenn man das dann weiterdenkt, Weltmusik.
Eine ganze Galaxis von Musik, wenn man den Anhalter nimmt. Ganz interessant ja, in dem Zusammenhang spricht, habe ich auch gelesen, das Wort, du hast gesagt Country-Prog, ne? Ich habe gelesen, Bluegrass Psychedelic. Fand ich auch nicht schlecht.
Nehme ich alles.
Grammy gab sie schon erwähnt für diese Nummer hier, Lying Eyes, der Opener der B-Seite des Albums, ausgezeichnet für die beste Pop-Gesangsdarbietung eines Duos, einer Gruppe oder eines Chors. Irgendwie passt das ja alles auf die Eagles. Hier sind die Lying Eyes.
Der Stefan schreibt mit.
Ja, falls die Beatles kommen. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. Ah, Like Ice, jetzt haben wir die Hookline gar nicht mit drin gehabt, aber die hatten wir ja schon im Vorspann. Ist wieder so eine Country-Ballade mit wunderbarem Gesang, Grundlage einer Begebenheit in der Stammkneipe der Eagles, zu der es eine interessante Erzählung gibt, Katharina.
Also geschrieben ist der Song von Don Henley und Glenn Frey. Glenn Frey singt auch diesen Song. Mhm. Er ist die Hauptstimme und das ist auch der einzige Song auf diesem Album, den er als Leadsänger singt. Er singt über eine junge Frau, die sich in einer Beziehung befindet mit einem viel älteren und offensichtlich reichen Mann und sie ihn aber nicht liebt. Das ist die Grundidee. Mhm. Lion Eyes, also die lügenden Augen. Wie kommt man auf dieses Bild, auf diese Idee? Und jetzt kommt die Stammkneipe mit ins Spiel. Das ist nämlich in L.A., Dan Tanner's Restaurant. Und das ist ein, ich würde sagen, kleiner, gemütlicher Italiener. Bisschen höherpreisig schon.
Aber mit karierten Decken.
Mit karierten Deckchen und auch sehr gemütlich, wohnlich eingerichtet. Mhm. Und sie waren eben Stammgäste dort, Glenn Frey und Don Henley. Und die beiden haben dort eine junge Frau beobachtet, die mit einem, ich möchte mal sagen, deutlich kräftigen und älteren Mann dort zu Abend gegessen hat.
Also er schien den beiden nicht sehr attraktiv zu sein, um ehrlich zu sein, oder? So, sie haben gedacht, genau. Gut, wir sind doch eigentlich viel smartere Jungs.
So. Warum macht sie das?
Die Jungs waren damals Ende 20, das müssen wir mal dazu sagen. Und Glenn Frey muss wohl sowas gesagt haben wie, look at those lying eyes, also schau in diese verlogenen Augen. Und dann sind wohl die Servietten und die Stifte geflogen und haben sie den Text im Restaurant aufgeschrieben. Im Song ist es dann tatsächlich so, dass die Frau erkennt, dass der Mann eben nicht ihr Retter ist, den sie erhofft hat oder was sie in ihn reinprojiziert hat. Und sie schenkt sich ein starkes Bier ein, schaut in den Sternenhimmel und überlegt, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Das ist das Ende von dem Song. Es ist diskutiert worden in der Eagles-Community und auch als Frau muss ich an dieser Stelle sagen, es ist schon auch anmaßend, als junge Männer über Frauen so zu singen. Es kursierte auch der Titel Lying Guys, ja, weil eben, und das muss man sich auch vor Augen führen, Don Henley und Glenn Frey, die hatten alles, was sie wollten. Ne? Sie hatten Glamour, sie hatten Fame, sie hatten auch Girls, also Mädels und Groupies in dem Sinne. Also dann so eben über Frauen auch zu singen, schwierig.
War in der Zeit aber gang und gäbe im Rock'n'Roll, oder?
Ja, kann man jetzt mal so da stehen lassen, aber dann eben diese Frau zu verurteilen, also es ist eben irgendwie... Ist schwierig und ist diskutiert worden, ist zum Glück auch diskutiert worden, deswegen wollte ich das hier mal kurz ansprechen. Interessant ist noch zu erwähnen, ganz am Schluss vom Song kommt so eine Mandoline mit rein, die so einen leicht griechisch-italienischen Flair irgendwie in den Song streut. Und das ist wohl tatsächlich das Letzte, was Bernie Leadon für die Eagles eingespielt hat, diese Mandoline an dieser Stelle. Das war sein letzter Beitrag, er ist ja dann ziemlich zeitnah nach der Albumproduktion ausgestiegen.
Mhm. Wer einen Song wirklich gut singen möchte, der muss schon beim Einstieg das Gefühl haben, dass alles stimmt. Das erste Wort in Lying Eyes ist City. Es soll ein bisschen gedauert haben, bis Glenn Frey nur mit der Intonation und Aussprache dieses kleinen Wortes zufrieden gewesen sein soll, Katharina.
Ja, da hat er lange dran rumgearbeitet. Er hat das entweder zu früh oder zu spät gesungen, hatte er immer so das Gefühl, oder das T von City war anscheinend auch oft zu scharf. Also ich finde, man merkt daran die Ausdauer und die Hingabe und vor allem auch die Perfektion, mit der sie an diese Produktion rangegangen sind, dass sie sich auch mit einzelnen Worten beschäftigt haben, wie die richtige und passende Aussprache ist. Und ich habe tatsächlich auch noch ein paar Mal mir das angehört, wie er das singt und spricht. Und das ist sehr im Flow des Songs.
Ja, Also wir haben leider keine Aufnahmen von den Outtakes, aber es würde mich mal brennend interessieren, ob wir das hören würden und sagen, ja, da spricht der City aber komisch aus. Das ist so, als wenn wir hier unsere Moderationen und ein Spieler 10 oder 20 Mal wiederholen müssen.
Wollen weil wir Outtakes-Folge rausbringen?
Ihr wisst ja gar nicht, was hier für eine Arbeit Deluxe da ist, hier alles
jetzt
schief läuft.
Jetzt schon der Deluxe Edition.
Ja, für dieses Gefühl von Sehnsucht und unerfüllter Liebe in dem Song Lying Eyes ist neben dem Gesang in erster Linie die Pedal-Steel-Gitarre verantwortlich. Kaum ist das Instrument dabei, klingt's nach Country, weitem Land und Sehnsucht, obwohl hier geht's ja eher um eine Geschichte aus der Stadt. Trotzdem, Sehnsucht, Stefan, das ist das Wort.
Ja, und Pedal-Steel-Gitarre ist das Wort. Ich gehe auch kurz mal auf die Pedal-Steel ein am Anfang. Das ist diese Gitarre, die immer so weinerlich klingt. So. Das ist eigentlich eine Gitarre ohne Korpus mit elektrischen Tonabnehmern, kurz erklärt, in der Regel 10 Saiten. Und die liegt dann immer, man hat es vielleicht schon mal gesehen, so flach auf einem Gestell. Mhm. Bei der Pedal-Steel gibt es auch...
Sieht dann so ein bisschen aus, als wenn jemand an der Nähmaschine sitzt.
Ganz genau, Bühne, ne? Genau. Und in dem Gestell sind in der Regel auch noch Fußpedale drin, um Tonhöhen zu verändern. Gespielt wird das Ganze mit einer sogenannten Slidebar. Das ist so ein Metallblock, mit dem du über die Saiten gehst. Und dadurch hast du keine Einzeltöne, sondern immer diese vermischten Klänge. Saiten werden gezupft und Pedal Steel ist einfach schon mal per se ein Synonym für Country Music. Mhm. Also es ist zwar in andere Musikstile dann auch noch übergegangen, Pink Floyd haben es benutzt und zwar, aber es ist ein Synonym für Country Music, Pedal Steel. Das ist nicht wegzudenken. Aber, und jetzt würde ich gerne ein bisschen auf den Song eingehen, einfach nochmal. Pedal Steel hat nur einen Anteil an diesem Gesamtkunstwerk, an einem der größten Songs aller Zeiten, an einem Text, den ich so fantastisch finde, dass ich immer denke, wieso hat er nie einen Pulitzer-Preis für diese wunderbare Erzählung bekommen? Ja, ich finde diesen Text so unglaublich
toll. Vielleicht hätte er das in der Zeitung schreiben müssen.
Ja. Also der Pedal-Steel gibt es einfach mehrere Ebenen, die diesen Song zu dem machen, was er ist. Das ist erstmal diese Melodie, klar, eine super Melodie. Dann der Text, ich habe es eben schon erwähnt, eine unglaubliche Geschichte, die sich über 8 Strophen hinzieht, 6:12. Also und innerhalb des Songs, und das ist das Weitere, gibt es immer diese Fokussierung auf das Arrangement und auf diese Texturen. Also harmonisch mal kurz erwähnt, hat der Song ja nichts zu bieten. Das ist ein bisschen G-Dur, C-Dur, D-Dur, A-Moll, also das kannst du am Lagerfeuer
nichts
spielen.
Zu sagen.
Kannst du am Lagerfeuer spielen, ja. Aber das darf auch nicht komplizierter sein, weil du halt eine Riesengeschichte hast, die du drüber erzählen willst. Und wie gesagt, es gibt ein Intro, da gibt es eine kleine Gitarrenmelodie drüber, dann 3 Strophen, in denen schon was erzählt wird. Refrain, hinter dem Refrain ist immer wieder das Intro dran.
Wenn der Refrain kommt, sind andere Lieder schon vorbei. Das sind schon vorbei.
Nochmal 2 Strophen, 3 Strophen, also es ist sehr lang so. Das Ganze ist, wenn man es hört, einfaches Schlagzeug, ein relativ normaler Wechselbass, dieses dumm, 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 auch typisch Country, dieser Wechselbass. Also da führen sie uns schon ins Genre. Und das in einer Länge von 6:21. Und jetzt sage ich ganz einfach, wie es ist. Eigentlich könnte es eintönige Langeweile versprechen. 6:21 mit 4 Akkorden und 8 Strophen. Und das ist das, was die Eagles einfach ausmacht. Die Kunst des Arrangements, der Variabilität, die sie dort entwickeln. Und da würde ich gerne ein bisschen reinhören. Mhm. Also am Anfang haben wir Intro, dann die erste Strophe quasi über Schlagzeug, Bass, Akustikgitarre. Und dann kommt die zweite Strophe und da fügen sie was hinzu. Nur ein kleines Teil. Die wie erwähnte Steel-Gitarre. So könnte der ganze Song laufen, du wirst dich vor Langeweile rückwärts ins Grab legen. Aber was machen die Eagles? Achtung! Kleines Phil, es tut sich was. Ja, ich krieg das Gefühl, oh, es ist nicht nur diese 3 Akkorde, es tut sich wirklich was. Wir gehen in die nächste Strophe rein. Es wird plötzlich zweistimmig. Wir haben Gitarre und wir haben Steel. Also wir haben, es kommen 2 Elemente gleichzeitig zu. Der Gesang wird zweistimmig und die Gitarre kommt noch dazu. Und hören wir kurz rein.
Sehr stilvoll.
Steel im Hintergrund. Und zweistimmiger Gesang plötzlich. Ne? Schöne Akkordbrechung mit der Steel.
In die Lücke komponiert.
Ja. Es tut sich wieder was. Du wirst nicht allein gelassen. Oh Mann, Gott, komm. Und darüber immer diese tolle Geschichte. Es geht dann weiter. Wir kommen quasi in die nächste. Jetzt denken wir, ach komm, mehr Gitarre. Gib mir mehr Gitarre. Nein. In der nächsten Strophe kommt Klavier dazu. Wir hören. On the other side of town, a boy is
waiting.
Das gab's vorher nicht. Also all diese Dinge, die jetzt dazukommen, sind so schön arrangiert, dass sie dir einfach immer den Eindruck, es geht weiter. Es gibt nächste Stings. Wir haben schon alles gehabt. Jetzt kommen die U's und mehr Gitarre. She rushes to his arms, they fall together. Wir sind immer wieder im Hintergrund.
Die U's
dasselbe. Ein bisschen mehr Gitarrenfilz noch und dann gibt es noch ein weiteres, kommt alles zusammen. Also wir haben die U's, wir haben Banjo, das im Hintergrund mitspielt plötzlich. Wir haben das Klavier und wir haben die erwähnte Mandoline, obwohl diese Mandoline auch einen Textbezug hat, muss man sagen. Weil an der Stelle erinnert sie sich an einen Freund aus der Schulzeit. Und es kann sein, dass es nicht nur das Restaurant ist, sondern dass dieser Freund aus der Schulzeit vielleicht, ich glaube, Italiener war. Also an den sich da im Text erinnert wird.
Hören wir kurz mal rein. Beim Italiener passt. She wonders.
Hintergrund haben wir so ein bisschen Clawfinger, Banjo, Klavier. Jetzt kommt der Boy und Mandoline.
Der italienische Boy.
Ist das großartig? Ja. So, und das ist nichts Ähnliches. Ich habe jetzt nicht alles genommen. Es kommen dann die A's. Ja, aus den U's werden große, breite A's. Und so ist es einfach. Erzeugt, obwohl er wirklich sehr simpel ist, ist dieses kluge Engagement, erzeugt bei dir immer den Eindruck, dass es immer weitergeht. Und die Geschichte entwickelt sich auch weiter. Sie beschreibt mir, sie ist auch super vom Text her, sie beschreibt erstmal klar, dass das Haus ist zu groß, das heißt, der Mann muss stinkereich sein und sie ist so irgendwie unglücklich. Und ich werde so darauf hingewiesen, ach, da gibt es noch einen anderen Jungen in the cheating part of town. Mhm. Ja, also im Viertel, wo es verrucht ist. Mhm. Ja.
Ja. Also ich finde es ganz wunderbar, was Stefan gerade gemacht hat, weil dieses Arrangement unterstützt ja die Erkenntnis der Frau im Song, dass die wahre Liebe eben nicht aus Reichtum und Besitz so besteht, sondern eben tatsächlich in der Liebe.
Das weiß ich eben nicht. Also wir hatten eben darüber diskutiert. Ja, ich finde es diskutabel, dass Glenn Frey sich hinsetzt und über die Frau in diesem Restaurant eine Vermutung anstellt. Ich weiß nicht, ob jemals jemand gefragt hat, was die Frau vielleicht die Tochter des Mannes war oder wie. Nein, also es gibt ja nichts überliefert. Er stellt sich dahin als Supermacho und ach, guck mal da, die mit ihrem Sugar Daddy. Das finde ich höchst verwerflich. Aber was er hier in diesem Text macht, finde ich sehr sensibel.
Ja, aber das ist doch das, was Kathi sagt.
Es ist die Situation, die man kennt, die wir auch aus amerikanischen Filmen kennen. Dieser Sugar Daddy, der reiche Mann, der sich eine jüngere Frau, der mit einer jüngeren Frau zusammen ist. Und dann dieses, ist es ein Vorteil? Nein. Diese junge Frau, die natürlich auch ein Bedürfnis hat, weil er hat Geld und sie ist abgesichert. Und dann gibt es diesen Jungen in der Stadt und dann kommst du mit Liebe. Aber auch sie liebt ihn. Diesen Jungen nicht, der ja diese unheimliche Träume hat. Weil wenn du die Szenerie hast, wandelt sich auch der Refrain. Also die Line Eyes sind erst der alte Mann. So, ich krieg erklärt, ach guck mal, die lügenden Augen, bla bla bla. So, dann kommt die nächste Gruppe, wir sind bei dem Jungen. Und auch dem belügt sie und sagt ihm, ach, irgendwann komme ich zurück und dann bleibe ich für immer. Quatsch, sie kommt nie zurück und bleibt auch nie für immer. You can hide your lying eyes. Und dann wechselt die ganze, und dann wechselt diese Perspektive plötzlich auf diesen, wir haben diesen Jungen, den sie zusammenbauen. Und plötzlich hast du den Eindruck, wo sie dann singt, I thought, irgendwie, du hättest das schon lange überwunden. Und plötzlich merkst du, ach, das ist ja kein Ich-Erzähler, das ist ja jemand, der sie kennt, der da den Refrain singt, der ihr sagt, ich dachte, du hättest das schon lange überwunden. Könnte vielleicht ihr Schulfreund sein. Und am Anfang City Girls, das finde ich auch schön, weil wir über City geredet haben. Mhm. Also mir würde als erstes einfallen, bei der Art und Weise, wie Glenn Frey dieses Mädchen gesehen hat, das Wort Pretty Girls. Yeah. Aber das benutzt er nicht. Und darum komme ich nochmal zur These, dass es die erste Situation ja, nicht okay ist, aber er hat dann im Song sich entschieden, okay, ich nehme nicht Pretty Girls, das ist abwertend.
Sondern auch abgetroschen.
Abgetroschen, sondern die City Girls und zeige im Prinzip, weil du auch gesagt hast, der Unterschied, Country Band, die ein Thema in der Stadt hat.
Ja.
Und die Stadt ist ja eigentlich auch so ein Symbol für verlorene Unschuld, für hier geht alles. Und darum, glaube ich, hat er da so eine Metapher drüber gespannt und aus Pretty
City gehört.
Glaube ich persönlich. Also ich hätte Pretty genommen.
Trotzdem ist es interessant, dass sie über eine Frau einen Song schreiben, die sich ja praktisch die Männer wählt. Ne? Ja. Weil was haben sie denn gemacht? Die Lying Guys. Sie haben sich ja auch die Frauen gewählt.
Absolut.
So, ne? Das ist diese Ambivalenz in dieser Geschichte.
Wird greifbar.
Genau.
Also zugelernt ist über... Ich habe mir nur Gedanken gemacht.
Ja, aber ich finde es total spannend. Ich fand es schon immer einen spannenden Text.
Aber mein Lieblingssong auch ist auch. Und vor allen Dingen, weil ich mich auch immer gefragt habe, warum singe ich den jede Strophe, 8 verfluchte Strophen lang, kann ich auswendig singen? Weil er halt diese besondere Textur hat, das immer weiter nach vorne gehen und plötzlich bist du da und denkst, habe ich das schon gehört? Dann kommt, dann kommt, und das ist einfach großartiges Kino.
Fantastisch. Ah, take it to the limit. Immer wieder an die Grenzen gehen. Das passt als Motto für die Eagles. Randy Meisner hat diesen Song zusammen mit Don Henley und Fry geschrieben und er hat ihn an sein ganz persönliches Limit gebracht. Letztlich wollte und konnte er kein Eagle mehr sein. Eine traurige Geschichte zu einem wunderschönen Song. Mehr dazu gleich. Hier ist Take it to the limit. Ach, und weil es so schön war, wir hören die Hookline nochmal zusammen an. Komm.
Ich hätte ja gern diese Orchesterarrangements dirigiert. Ja. So richtig.
Ich sehe dich da. Ich sehe dich da.
Ich sehe dich auch schwingen.
Ja, herrlich. Take it to the limit nochmal. Bis an die Grenzen gehen. Im Scherz von der Band immer wieder als der Credit Card Song bezeichnet. Ich war selbst dabei da. In Mannheim habe ich sie live gesehen 2009. Ich glaube, der Song ist 800 nochmal sowas mal live gespielt worden. 800 mal die gleiche Pointe. Sehr schön. Aber das war für Randy Meisner tatsächlich das Motto des Songs, auch bei jedem Gig. Und da ging es nicht um das Kreditkartenlimit, Katharina.
Da ging es um die hohen Töne, dass er die trifft. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Ja. Er hat nämlich den Text oder diesen Song auch geschrieben. Es gibt noch einen zweiten Song, den er auf dem Album geschrieben hat, Too Many Hands. Aber dieser hier, das ist so sein Signature-Song geworden, kann man sagen. Und er ist auch irgendwie... Ja, schon irgendwie auch der Balladenkönig der Eagles so geworden, auch mit den anderen Songs, die er so, ich glaube, er hat so 9 Songs insgesamt bei den Eagles beigesteuert als Songwriter und er singt ihn hier auch. Er hat den Song geschrieben, als er alleine zu Hause war und er hatte diese erste Zeile, all alone at the end of the evening und hat dann gedacht, ach eigentlich schön, das ist eine schöne Eröffnungszeile für meinen nächsten Song, also hat er sich hingesetzt und hat den Song geschrieben. Und er hatte auch eine musikalische Idee und hat die mit dem Produzenten Bill Simsek, wir haben ihn schon oft erwähnt, besprochen. Und hier möchte ich nochmal wirklich auf die Kernkompetenz von Bill Simsek hinweisen, nämlich Sounddesigner, wir haben eine Vorstellung und wir nehmen genau diese Idee und machen daraus einen neuen Song. Und zwar kommt die musikalische Idee darunter von einem Song, den wir alle eigentlich am allerbesten von Simply Red kennen. If You Don't Know Me By Now. Das Original ist aber 72 erschienen und stammt von Harold Melvin and the Blue Notes. If You Don't Know Me By Now. Und ich habe die beiden Spuren mal übereinander gelegt in einer Digital Audio Workstation direkt übereinander und habe die Songs einzeln ein- und ausgeblendet. Und man hört, dass sowohl Tempo als auch Tonart exakt dasselbe sind. So ein kleines Mashup habe ich gemacht sozusagen und wir fangen mal an mit Take It To The Limit. Das ist Take It To The Limit. Das ist Don't Know Me By Now. Und jetzt zurück zu Take It To The Limit. Da Da hört man uns noch hinten dran gleich. Da sind wir wieder bei Don Nomidon. Also. Was haben sie gemacht? Sie haben es einfach exakt 1:1 verwendet. Aber auch da die 2:1 oder 3:1 Hitformel gut gelöst. Und in den 70er Jahren, muss man sagen.
Muss ich jetzt nochmal erklären, die 3:1 Hitformel.
Ja, also man nimmt was, ein Teil unbekannt und zwei oder drei Teile neu. Und hier ist ja, man kann fast 2:2 oder 1:1, keine Ahnung. Aber in den 70er Jahren, ne? Wir befinden uns ja in den 70er Jahren. Man muss ja wirklich die Songs hintereinander hören, damit man das überhaupt
oder
hört.
Übereinander.
Ja. Damit man das hört und damit man das erkennt. Ne? Wir haben die Platten, die hätten hintereinander laufen müssen, auch im Radio. Das war ja sowas von unwahrscheinlich. Und wir haben jetzt heute die Möglichkeit, das so zu machen und so übereinander zu legen. Aber damals war das auch möglicherweise eine Produktionsmethode, die zumindest das Bill Simsek gerne verwendet hat.
Ja, ist ja, ja
auch er war auch großer R&B-Fan. Er hat ja auch, wir haben es schon mal erwähnt, die Eagles diesem Philadelphia-Sound näher gebracht, auf den er total stand. Und da gehört If You Don't Know Me By Now ja auch dazu als Ballade.
Ja, ich finde es auch überhaupt nicht kritisch. Ja. Also ich finde, da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ja. Ich finde es nur interessant, dass es eben so ist und dass man ganz konkret hergeht und sagt, so soll es klingen und dass man das dann auch nimmt und sagt, so klingt es jetzt. Und das, also ich finde es super, weil die Melodie oben drüber, die Gesangsmelodie ist ja eine andere.
Ja. Aber ich will nochmal zu Randy Meisner zurück, der ja wirklich wegen diesem Song so einen Stress hatte, dass er sich das alles nicht mehr antun wollte mit den Eagles. Kamen noch ein paar andere Gründe hinzu. Aber diese hohen Töne, die er in diesem Song vor allem live performt hat, die Leute immer wieder von ihm hören wollten, die Band auch, das war richtiger Stress.
Ja, es war Stress. Es gibt aber auch seriöse Autoren, die das an Randy Meisner so gar nicht festgestellt haben. Er war ein Rock'n'Roller auch durch und durch. Und auch natürlich gibt es die zentrale Geschichte, wo er angeblich diese Nummer nicht mehr als Zugabe singen wollte. So, das erzählt Henley und das erzählt Fry.
Das ist eine Legende. Ich habe das auf Setlist FM mal gecheckt. Die Legende besagt, dass er beim Konzert in Knoxville am 28. Juni 77 als Zugabe diesen Song nicht mehr spielen wollte und dass er deshalb aus der Band ausgestiegen ist. Das ist die Legende. Wenn man sich jetzt die Setlist ein bisschen anschaut, dann merkt man, dass sie diesen Song insgesamt 38 Mal gespielt haben im Jahr 1977 und dass er tatsächlich immer mal gewandert ist auch in der Setlist. Also mal in der Mitte gespielt wurde als 6., 7., 8. Song, auch mal als Zugabe. Aber an diesem besagten Tag in Knoxville erscheint er nicht. Er erscheint aber dann später nochmal in der Setlist. Also es ist so ein bisschen fraglich. Also
schwierig auch nachzuvollziehen. Das kriegt ja eine Eigendynamik, so ein Streit. Ne?
Ja, und was wohl aber so war, also Randy Meisner fühlte sich in der Zeit von der anderen Band isoliert. Also er hat sich nicht mehr so richtig im Bandgefüge wiedergefunden. Er war auch irgendwie erschöpft von den Tourneen. Er war auch, und das muss man auch sagen, oft zugedröhnt und hat die Nächte zum Tag gemacht, wohl auch in dieser Zeit. Also es war für ihn, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Zeit.
Das ist die eine Seite.
Genau.
Randy Meisners schwierige Zeit. Fry und Handy machen ihm ja konkrete Vorwürfe an dem Abend. Ja. Er hat wohl laut den beiden soll er am Vorabend mit Prostituierten und jede Menge Kokain im Hotelzimmer die ganze Nacht durchgemacht haben und war völlig fertig und ist deshalb hingegangen und ich kann das einfach nicht mehr singen, ich bin kaputt. Und dann haben sie ihn wohl auch erstmal gesagt, hey, du kannst das singen. Also laut ihren eigenen Aussagen, laut Meisner, hat ihn dann Glenn Frey als Pussy bezeichnet, weil er das nicht durchhält, dieses Eagles-Leben. Und daraufhin hat er ihm ja auch eine gescheuert. Das muss wohl so stark gewesen sein, dass die Polizei, die hinter der Bühne ist, eingreifen wollte und Don Henley dann gesagt hat, hier, lasst mal gut sein, Jungs, das ist privat. Und in der Tat sagt Meisner auch, ja, ich war kaputt. Aber Meisner sagt, er hätte eine Erkältung gehabt.
Mhm.
I got a flu, sagt er. Und die anderen sagen, nein, er ist über die Stränge gesprungen. Wie gesagt, es gibt Autoren, die sich mit Randy Meisner Biografie beschäftigen, die sagen, sie kennen ihn nicht so schüchtern. Wir nehmen ihn immer so schüchtern wahr und er wird dann in dieser Geschichte auch immer, ich kann nicht mehr so hoch singen. Das Ding war der Klassiker. Wenn die Nummer kam, waren Standing Ovations. Wenn die auf Japan-Tournee waren, da war die Hölle los. Also die Halle zusammengebrochen. Das war der Favorite Songs, ja. Song der Fans.
Wir haben ja, glaube ich, hier noch einen Einspieler vorbereitet zu dem Thema.
Dieser Einspieler, also du meinst von Musik. Ja, ich habe mal rausgesucht, dieser Einspieler ist, damit wir mal hören, was das ein bisschen die Gesangsleistung von den Jungs. Das ist jetzt ein isolierter Track, also wo du nur die Stimme hörst und das ist jetzt keine Studioaufnahme, sondern dieser isolierte Track ist von einer Live-Aufnahme.
Krass, ja,
damit wir mal hören, was die Jungs bei diesem Song geleistet haben. Nicht nur Randy Meisner, sondern auch die ganze Band. Das ist live. Also nichts Autotune, sondern die Eagles live.
And you can't find the door. Can't find it anywhere. When there's nothing to believe in. Still you're coming back. You're running back. You're coming back for more. So put me and show me a sign.
Da habe ich Tränen in den Augen. Das ist so schön.
To the limit one more time.
That's life.
Unglaublich.
Einfach mal, um zu zeigen. Und ich glaube schon, dass wenn man an einem Tag auftaucht, wo der Abend nicht besonders gut gelaufen ist, ob Erkältung oder durch Party-Orgien im Hotel, kann man durchaus schon mal sagen, Jungs, ich bin heute nicht in der Lage, das zu singen. Und Glenn Frey und Don Henley sind, wir haben ja auch Hell Freezes Over als Meilenstein, wo wir uns mal ein bisschen unterhalten haben über die zwei und was sie mit der Band gemacht haben. Ich halte sie auch für Diktatoren. Ich kenne es selber von Don Henley, der YouTube ja beherrscht wie nichts. Also alles, was da an Eagles-Material auftaucht, wird sofort geblockt. Also er ist da sehr rabiat und ich glaube, sie waren da auch sehr rabiat gegenüber Randy Meisner. Und ich glaube, kann mir vorstellen, dass das Wort "You Pussy" gefallen ist. Und es hat die Reaktion, natürlich kam dann dazu, dass der Lebensstil war einfach auch Wahnsinn. Und dann hat er auch gesagt, Leute, das kann ich auch nicht mehr mitmachen.
Life
das ist,
on the fast lane.
Das ist mir alles zu viel.
Wir nehmen nicht oft Songs in unsere Besprechung mit auf, die bei der Band selbst nicht so gut angekommen sind. Im Falle von I Wish You Peace war es zumindest wieder mal Don Henley, der später gesagt haben soll, schmierige Cocktailmusik und sicherlich nichts, worauf die Eagles stolz sind. Wir spielen es euch trotzdem mal an. Schmierige Cocktailmusik hin oder her. Es hat eine überaus interessante Geschichte. Wish you peace. Schmierige Cocktailmusik, Stefan.
Ja, klar war es schmierig. Wir kommen wieder auf Herrn Henley und Herrn Frey zu kommen. Die wollten den Song gar nicht auf dem Album haben. Also es gibt immer wieder diese, bei den Eagles haben wir immer wieder diese Auseinandersetzung zwischen zwei Lagern, Henley und Frey und der Rest der Band. Und die beiden sagen, nein, das will ich nicht haben. Also wir reden hiervon, dass Herr Henley sogar gesagt hat, dass der Song das Level nicht erreicht, was man von den Eagles erwartet. Ja, also er ist da richtig, er hat sogar gesagt, ich breche zu Bernie, ich breche dir den Arm, wenn du die Nummer aufnimmst. Aber ich hatte irgendwo gelesen, dass Bernie Lynn den schwarzen Gürtel hatte. Insofern kam es nicht dazu, dass er den Arm gebrochen hat, weil war es nicht so. Sie mochten diesen Song einfach nicht. Ich glaube, sie mochten auch Bernie zu der Zeit nicht mehr so richtig und wie er sich einbrachte. Dabei ist der Song eigentlich großartig, obwohl es ist zweigeteilt. Ich habe eine Rezension gelesen im Playboy, also wir wissen, dem Playboy haben wir wenigen guten Reportagen gekauft damals und da gab es auch noch Musikrezessionen und die haben gesagt, die Scheibe ist durchschnittlich, der Song ist das Beste. LA Times umgekehrt, die haben gesagt, die Scheibe ist großartig, wenn dieser Song nicht drauf wäre. Also es gab auch so, in der Rezension da einen Streit über die Wertigkeit des Titels.
Katharina.
Es gibt noch einen anderen Grund, warum Don Henley diesen Song wohl auch gehasst hat, weil Bernie hat den Song mit seiner damaligen Partnerin Patty Davis geschrieben. Wir kommen gleich noch auf sie. Es war aber wohl so, dass Bernie Patty gerne mit ins Studio bringen wollte. Und er hatte keine Lust, sorry Stefan, auf eine Lennon-Yoko-Ono-Geschichte im Studio. Er wollte nicht, dass sich das bei ihnen wiederholt, ja, dass dann plötzlich die Freundin von mit im Studio rumhängt. Und deswegen war er auch so strikt und hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und das könnte auch ein Grund sein, warum er diesen Song, den sie ja mitgeschrieben hat, nicht mit auf dem Album haben wollte, weil sie ja auch kein Eagles-Mitglied ist. Ja,
kommen wir gleich noch mal im Detail drauf zu sprechen, auf diese schillernde Persönlichkeit Patty Davis. Das ist nämlich wirklich auch sehr spannend, wie klein die Welt ist. Katharina, musikalisch wolltest du hier noch mal was erzählen zu dem Produktionsprinzip von Bill Simsek. Da gibt es ja wieder so Mashups von dir. Erzähl mal.
Ja, es soll mal wieder klingen wie. Ne? Mhm. Und die Idee war, es soll klingen nach Carole King, You've Got a Friend. Und ich habe das beides mal nochmal aneinander geschnitten. Hören wir erst I Wish You Peace. Und dann damals mega erfolgreich Anfang der 70er James Taylor mit You've Got a Friend. Achtung. Jetzt. When you're down. Sind wir im selben Gefühl? Es geht um Gefühle. Es geht um Emotionen. Es geht genau darum. Und manchmal ist es ja auch gut, wenn man sich über Musik unterhält oder darüber, wie etwas klingen soll, eben ein Sound alike zu haben. Nur dass es tatsächlich bei ihm oft so ganz klar ist, ist dann auch selten. Aber entspricht ja auch den Eagles, die ja auch mit diesem Album ein Hit-Album schreiben wollten. Mhm. Also klar, sie haben sich auch an Dingen orientiert, die eben auch erfolgreich waren in der Zeit. Jetzt hoffe ich, dass Stefan nicht das Studio verlässt.
Ich bin raus. Ich weiß nicht sehr, was hier steht.
Es gab nämlich noch eine andere Vorlage für diesen Song, also einen anderen Song, an dem man sich orientiert hat. Und weil die Eagles ja auch Beatles und Stones Repertoire wohl gut kannten, war ihnen natürlich auch The Long and Winding Road bekannt und sich den Chor daraus zu fischen für diese Nummer und die Streicher. Auch das ist zu hören. Ich habe auch das aneinander geschnitten. Fangen wir wieder an mit I Wish You Peace. Dasselbe Streicherarrangement. So, und jetzt wechseln wir zu The Long and Winding Road. Einfach mal auf den Chor achten. Es ist sogar derselbe Ton.
Stefan schüttelt den Kopf.
Also ich sag dazu nichts mehr. Also beim ersten bin ich voll dabei. Hier besteht für mich überhaupt kein Zusammenhang zu I Wish You Peace. Das hat weder diese Kinogröße des stereophonen Bildes, die Streicher, hallo, das sind einfach legato gestrichene Streicher. Das ist der Grundprinzip jedes Streichersatzes.
Wir haben hier eine Lizenz, merke ich gerade.
Wo soll das herkommen?
Es war tatsächlich eine Idee.
Fieber.
Ja, nein, es war tatsächlich.
Kommst du zum Beatles Long and Winding Road.
Ja, über Bill Simsek, der hat nämlich genau diese Idee gehabt.
Dann müssen wir ihm das glauben.
Ja, dann muss ich an Bill Simsek einfach zweifeln. Ich übertrage das an andere Stelle. Es ist ihm nicht gelungen, zu übertragen.
Lass uns mal den Beef beiseite legen und nochmal kurz über diese...
Wir verhalten uns ja hier schon wie die Eagles,
ja.
Stefan.
Wir sind die Eagles.
Ja, ihr seid quasi die Eagles der deutschen Podcast-Szene.
Die Frage ist, wer nach diesem Podcast von
Patty
uns aussteigt.
Davis, ich möchte es nochmal sagen, eine Frau in den Credits eines Eagles-Songs, und das ist nicht Linda Ronstadt, und diese Frau tatsächlich, die Tochter von Ronald Reagan, der war ja damals noch kalifornischer Gouverneur, vorher Western-Darsteller, später dann amerikanischer Präsident, Republikaner. Sie war aber verstoßen von der Familie, ob ihrer demokratischen Grundhaltung und ihrer, sagen wir mal, ja, unbürgerlichen Lebensweise, Katharina.
Naja, sie ist, sie hatte ein Zerwürfnis mit ihrer Familie, so würde ich es vielleicht beschreiben. Und sie hat sich halt für andere Grundsätze eingesetzt. Sie hat sich zum Beispiel für das Recht auf Abtreibung eingesetzt, wo ja ihr Vater dagegen war, und sie hat auch sich gegen Nuklearwaffen ausgesprochen. Also alles Streitpunkte, die da vorherrschten in der Familie. Und sie war auch, glaube ich, ein streitbarer Charakter, all das, was man so über sie. Und auch die Beziehung zu Bernie hat ja nicht wirklich lange gehalten. Mhm. Also auch die ist ja tatsächlich kurz nach diesem Album, nach diesem Song ja auch dann zerbrochen. Also das war auch sehr, sehr unstet. Mhm. Und dass ihr Vater dann US-Präsident geworden ist, das war ja dann erst danach. Ja. Also das war nicht in dieser Zeit.
Aber spannende Geschichte allemal, weil sie hat da auch ein Enthüllungsbuch über ihre Familie geschrieben und für den Playboy posiert, wo wir es da gerade schon hatten. Schauspielerin gewesen, Autorin. Und arbeitet heute noch als Autorin und Schauspielerin. Interessante Geschichte. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man beim Eagles-Album auf die verstoßene Tochter von Ronald Reagan stößt. Ich danke euch. Habt ihr noch letztes Wort zum Vermächtnis?
Es ist Rockgeschichte, möchte ich sagen. Es hat bis auf Bernie Ladens Soundtrack, den er quasi geschrieben hat, keine Verbindung mehr zu heute. Also ich habe das Album mir angehört, auch von Vinyl, und hatte auch den Eindruck, es klingt ein bisschen, so ein bisschen Staubschicht ist schon obendrauf, und ich habe sie ein bisschen weggewischt, und dann kam der Glanz durch, und die Hits, die drauf sind, die hörst du heute, also höre ich heute immer noch, aber den Rest, weil wir haben jetzt auch ein paar Songs ausgelassen, wie Wishes, wo du auch eine Rockgitarre hörst und so weiter, da ist viel, viel noch Staub drauf, und dann kommt ja erstmal das Greatest Hits Album, ein genialer Schachzug, und dann kommt der Glanz, und das ist das Vermächtnis, dass dieses Album einfach zeigt, so ein Missing Link, so eine Schnittstelle von einer Band zu, von hier könnte alles schief gehen oder hier könnte alles groß werden, und es wurde groß.
Ich finde, hier fängt der Adler an zu fliegen.
Ach, das ist ein schönes Schlusswort.
So. Und auch Don Henley und Glenn Frey übernehmen die Führung. Auch das ist hier zu erkennen. Also der Adler bekommt den Auftrieb, fängt an zu fliegen.
Wunderbar. Immer wenn wir hier über die Eagles sprechen, stellen wir fest, dass diese Adler ziemlich komische Vögel waren. Andere komische Tiere gibt es übrigens im Podcast Weird Animals in der ARD Audiothek. Hört mal rein. Ciao.
Ich bin so excited, aber die Großtrappen werden viel zu wenig beachtet. Eine der schwersten flugfähigen Vögel, und die wohnen bei uns um die Ecke. Ja, emotional. Weird
Animals. Euer neuer Lieblingspodcast Weird Animals.
Komische, witzige, weirde Tiergeschichten.
Jede Woche in der ARD Audiothek mit uns. Mein Name ist Rob Binger, schnellgerüge Planfluencer. Zusammen mit...
Mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin. Mhm.
Sind die Kalikokrebse eigentlich Militärkrebse von Amerika eingeführt?
Ja, die wurden damals eingeführt, nach der Wende, aber die sollten den Osten schwächen. Ja, tatsächlich.